Wenn Meere toben, Winde wehen, dann wollen wir uns auf unseren Herrn Jesus Christus besinnen, bei dem wir zur Ruhe kommen können. Vielen Dank für dieses schöne Lied als Überleitung und auch wirklich ein Lied, das passend ist für das neue Jahr. Wir wollen vorausschauen. Wir sehen, dass es in der Welt wild zu und her geht, in aller möglicher Hinsicht. Aber wir wollen unser Vertrauen auf den Herrn Jesus Christus setzen. Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen und auch ein gutes neues Jahr wünschen, bei denen ich es noch nicht persönlich machen konnte. Und ja, wie gesagt, wir wollen das neue Jahr mit dem Herrn angehen. Und ich habe den Vers aufgegriffen, der letzte Woche gezogen wurde, aus Lukas 10, Vers 2, um eine Predigt vorzubereiten für diesen Jahresvers mit der Überschrift Arbeiter für eine große Ernte. Für alle, die das Bild noch nicht betrachten konnten, ich habe hier ein Foto bekommen, von Stefan hat mir das geschickt, mit dem Vers drauf. Das ist das Bild, das Urs gemalt hat. Herzlichen Dank nochmal, wo er den Vers künstlerisch dargestellt hat. Die Ernte ist groß. Aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Ja, es ist seine Ernte. Er ist der Herr der Ernte. Es ist seine Ernte und er sendet Arbeiter aus. Das ist wirklich auffällig in diesem Vers, dass es nicht einfach um irgendeine Ernte geht, es ist seine Ernte. Und wir sehen das Licht der Sonne, das das Wachstum schenkt. Und das Licht ist immer auch ein Bild auf Gott, der das Wachstum schenkt. Wir sehen die Ähren, die wachsen, die reif sind zur Ernte. Und wir sehen eine Hand, die aussendet. Der Anlass, warum Jesus diese Aussage trifft, ist die Aussendung der 70 Jünger im Lukas-Evangelium, Lukas 10. Zuvor schon hat Jesus die 12 Apostel ausgesandt, aber es war zu wenig. Die konnten das nicht erfüllen, das Werk. Deswegen sendet er noch 70 weitere Jünger aus. Wir sehen, es ist eine große Ernte. Es braucht viele Arbeiter und die Jünger, die mit Jesus gezogen sind, kommen nicht hinterher. Und wenn wir diesen Vers so hören und wie ich ihn gelesen habe, haben sich mir drei Fragen aufgedrängt, auf die ich gerne heute in der Predigt eingehen möchte. Was ist die Ernte eigentlich und ist sie wirklich groß? Warum gibt es eigentlich nur wenige Arbeiter? Und was ist die Lösung aus diesem Dilemma? Beginnen wir mit der Ernte. Jesus sagt, die Ernte ist groß. Und wir wissen, dass Jesus hier ein Bild aus der Landwirtschaft nimmt, indem er wie ein großes Kornfeld vor sich sieht. Aber wir wissen, dass Jesus unter der Ernte Menschen versteht. Das sagt an anderer Stelle sehr klar. Menschen, die für sein Reich, für das Königreich Gottes gewonnen werden. Das ist die Ernte. Das ist ein Bild, das Jesus hier aufgreift. Es geht also um die große Mission, die Jesus für seine Nachfolger, für die Jünger, für die Menschen, die Jesus nachfolgen, vorbereitet hat. Die Sendung, die Aussendung in die Ernte von Menschen. Und vor Jesu Augen ist die Ernte groß, riesig. Ja, Jesus sieht die geistliche Welt klar und deutlich, wir sehen sie oft nicht. Jesus sieht bereits das, was wir später in der Offenbarung lesen, wo es heißt, nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation, aus Stämmen und Völkern und Sprachen stand vor dem Thron und vor dem Lamm. Das Lamm ist eine Bezeichnung für Jesus. Bekleidet mit weißen Gewändern war diese Volksmenge und Palmen in ihren Händen. Eine riesige Menge aus allen Nationen, Menschen von überall her, beten Gott auf seinem Thron an. Dieses Bild Diese Wahrheit sieht Jesus bereits zu einer Zeit, wo alles noch jämmerlich und armselig ist, wo Jesus mit 12 Jungen unterwegs ist, wo er dann 70 weitere aussenden muss, aber er sieht bereits die große Ernte. Und ich habe mich gefragt, ist das auch meine Erfahrung, dass wir eine große Ernte haben, dass die Leute nur so zuströmen und sich überzeugen lassen vom Evangelium? Und ich muss gestehen, nein, das ist nicht meine Erfahrung. Meine Erfahrung ist eher die, dass wir Christen ein mehr oder minder kümmerlicher Haufen sind, also ich übertreibe ein bisschen, das ist klar, ein kümmerlicher Haufen, der von der Welt müde belächelt wird. Wie kann man nur in diesen Zeiten, wo wir so viel wissen, wo wir die Wissenschaft und so weiter haben, wie kann man nur an Wunder glauben, an eine Auferstehung oder wie wir zu Weihnachten gefeiert haben, an eine Jungfrauengeburt? Das glaubt doch kein Mensch mehr, das ist doch kindisch. Das ist eher die Erfahrung, die ich so mache im Alltag, wenn ich die Zeitung lese, wenn ich mit Menschen spreche. Und das häufige Argument, wie gesagt, ist, wer weiß, muss nicht glauben. Und auf das Argument gehe ich jetzt nicht näher ein. Ich möchte nur sagen, dieses Argument stimmt so vorne und hinten nicht. Da werden Dinge durcheinander gebracht. Aber wie dem auch sei, das ist es, was wir hören. Bei uns. Das ist nämlich in anderen Teilen der Welt völlig anders. Und das ist spannend. Und da bin ich dankbar dafür, wenn wir uns mit der Ernte in anderen Ländern der Welt beschäftigen dürfen. Denn es herrscht eine Erweckung in gewissen Teilen der Welt. Wir haben, wenn ihr euch erinnern könnt, beim Tag der verfolgten Kirche, über China habe ich einiges gebracht. China hatte im Jahre 1985 nach der Kulturrevolution circa 3 Millionen Christen. Heute sind es circa 80 Millionen innerhalb von 35 Jahren. Das ist ein Wachstum von 2700%. Da freut sich jeder Geschäftsmann, oder, wenn er sowas hört. 2700%. Auch in anderen Teilen der Welt wie Indien, Schwarzafrika herrscht ein gewaltiges Wachstum an Christen. Die Gemeinde Jesu Christi wächst. Auch in Lateinamerika nimmt die Zahl der Christen, die ihr Christsein ernst nehmen, zu. Der Trend ist weg von Namenschristentum hin zu einem überzeugten Christentum. Und dieser Trend besteht übrigens auch in unseren Breiten, auch in der westlichen Welt. Es ist wichtig, dass wir hier und da uns mit diesem Blick beschäftigen, denn die Gefahr ist, und ich sehe es bei mir, dass ich mich runterziehen lasse und sage, ja, die Ernte ist ja gar nicht groß. Nein, Geschwister, die Ernte ist riesig. Das heißt, wir müssen und wir dürfen an dieser Wahrheit festhalten. Die Ernte ist groß, es braucht viele Arbeiter. Und da kommen wir schon zum zweiten Punkt. Warum gibt es nur wenige Arbeiter? Und ich habe eine kurze und eine längere Antwort auf diese Frage. Die kurze Antwort ist die, dass es äußerlich betrachtet nicht attraktiv ist, im Reich Gottes zu arbeiten. Äußerlich betrachtet, möchte ich schon hinzufügen. Der Abschnitt, in dem dieser Text steht, Lukas 10, Vers 2, ist ein Abschnitt, der interessanterweise sehr klar zum Thema Nachfolge und Jüngerschaft spricht. Oder wir könnten auch sagen, über die Mitarbeit oder die Arbeiter für das Königreich Gottes. In Lukas 9, also ein paar Verse vorher, Lukas 9, Vers 51, beginnt ein neuer großer Abschnitt in diesem tollen Lukas-Evangelium. Und dieser Vers lautet: Es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme, nämlich der Aufnahme Jesu, erfüllten, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Jesus richtet sein Angesicht fest darauf, das war seine Bestimmung, nach Jerusalem zu gehen. Und Wir sehen dann in diesen kommenden Kapiteln im Lukas-Evangelium Jesus immer wieder auf der Reise. Er ist unterwegs. Und die Jünger sind mit ihm unterwegs, und zwar nach Jerusalem. Und was dort ihn erwartet, das wissen wir im Nachhinein, nämlich die Verachtung, Schande, Spott, ein furchtbarer Tod am Kreuz. Das ist also der Weg nach Jerusalem, das ist der Weg, den Jesus geht, das ist der Weg, den die Jünger Jesu gehen. Und das ist kein Weg, wo man sagt, den würde ich mir freiwillig auswählen. Jesus geht diesen Weg, weil es seine Bestimmung ist, am Kreuz zu sterben. In der Predigt vor Weihnachten, wo wir hier Erik Solberger zu Besuch hatten, hat er gepredigt über die Bestimmung Jesu. Und die Bestimmung Jesu war es, Menschen von der Sünde zu retten. Jesus war kein Revoluzer, der irgendeine gesellschaftspolitische Revolution angezettelt hätte. Obwohl natürlich vieles geschehen ist durch ihn. Aber seine Grundbestimmung war es, Rettung von der Sünde am Kreuz von Golgatha, wo er für unsere Sünden gestorben ist. Und bis heute ist das ein Weg, der nicht attraktiv ist. Ein Weg der Schande und der Schmach. Die Jünger, die mit Jesus unterwegs sind, bekommen einen Vorgeschmack darauf. In diesem Abschnitt, wo es heißt, dass er sein Angesicht fest darauf richtete, nach Jerusalem zu gehen, sind sie unterwegs und werden in einer Stadt abgewiesen. Sie nehmen Jesus nicht auf, weil er nach Jerusalem unterwegs ist. Und die Jünger sagen, sollen wir Feuer vom Himmel herabfallen lassen? Für sie, für die Jünger, ist Jesus der König. Und sie glauben, er ist unterwegs nach Jerusalem, um dort sein Königtum in Empfang zu nehmen. Und jeder, der Jesus daran hindert, der bekommt Feuer vom Himmel. Und Jesus wendet sich um zu ihnen und schimpft sie und sagt, ihr wisst nicht, welchen Geistes ihr seid. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, Menschenseelen zu verderben, sondern zu retten. Also, wir sind nicht unterwegs zu herrschen, sondern wir sind unterwegs zu Schmach und Schande. Und Geschwister, das ist nicht attraktiv. Wir wollen alle in Firmen arbeiten, die erfolgreich sind. Und so fragen wir uns, wie kann Jesus Arbeiter für seine Ernte finden, wenn er auf einem Weg der Schande und der Schmach unterwegs ist? Und ich muss sagen, es kommt noch dicker, weil Jesus gar nicht jeden nimmt. Wir würden in so einer Situation, wo wir einer großen Ernte gegenüberstehen und wo wir Menschen finden, die bereit sind, wir würden alle nehmen. Hauptsache, es wird gearbeitet. Aber Jesus ist sogar noch wählerisch. Und jetzt kommt die längere Antwort, weil wir finden jetzt dann in den kommenden Versen drei Menschen, die vor der Frage stehen, ob sie Jesus nachfolgen sollen. Und der erste sagt, es geschah aber, als sie auf dem Weg dahin zogen, sprach einer zu ihm, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Ist das nicht super? Endlich einer, der sagt, ich komme mit, ich bin Teil deiner Gefolgschaft, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Ich würde ihn nehmen. Und Jesus scheint die Situation irgendwie zu vermasseln. Jesus sagt, sprach zu ihm, die Füchse haben Höhlen, und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegen könnte. Übrigens, da ist der Text. Der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegen könnte, oder man könnte auch sagen, keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Jesus sagt diesem potenziellen Nachfolger und Arbeiter, er sagt ihm das sogenannte Kleingedruckte. Wenn du mit mir kommst, musst du dir dessen bewusst sein, dass so wie ich keinen Ort der Ruhe habe, auch du keinen echten Ruheplatz haben wirst. Und Jesus spricht hier etwas sehr Elementares an. Etwas, das uns Menschen, wonach wir Menschen uns zutiefst sehnen. Also ich sehne mich oft danach. Ruhe. Stille. Damit auch Friede. Wir wollen zur Ruhe kommen vor dem Stress unserer Arbeit, vor den Anstrengungen, die das Leben mit sich bringt, vielleicht auch Schmerzen, Leid, Krankheit, aber auch Streit im Kleinen, der oft sehr schmerzhaft ist, Ruhe von unseren Schwierigkeiten. Und jetzt fragen wir uns einmal, so jeder für sich, was ist dein Ruheort? Wenn du dir einen Ort vorstellen könntest, wo du sagst, dort ist für mich Ruhe, das ist der Inbegriff für mich, für Auftanken, was ist das für ein Ort? Für viele Menschen ist es der lang ersehnte Urlaub, Ferien, endlich Ruhe, endlich niemand, der mir auf die Nerven geht, der was will von mir oder wo ich einfach zur Ruhe kommen kann von Stress. Gerade heute hat mir jemand erzählt, oder was gestern, dass er jetzt 2 Wochen Urlaub hatte, Ferien hatte und sich schon darauf gefreut hat und was war, krank, 2 Wochen krank, er selber, die Kinder, ein Durcheinander. Der ersehnte Ruheeffekt war nicht vorhanden. Oder es kann ja sein, dass du dich nach einem Haus sehnst, nach einem schönen oder einer schönen Wohnung mit Garten, wo man so richtig abhängen kann am Ende eines Tages, das Wochenende verbringen kann, abgeschirmt von der Umgebung. Ein anderer sagt, wenn ich endlich meinen Ehepartner gefunden habe, dann komme ich zur Ruhe. Da lacht jemand. Ich sage ganz ehrlich, derjenige, der gelacht hat, ist eine ältere Dame. Die lacht aus Wissen, besserem Wissen. Aber es ist doch so, oder? Als ich in der Phase war der Ehefindung, da habe ich mir das gedacht, wenn ich endlich verheiratet bin. Super. Also ich lache nicht, aber der Effekt ist nicht eingetreten. Der Ruheort schlechthin ist es nicht. Ein anderer sagt, ich freue mich jedes Wochenende auf mein Hobby, da kann ich in meine Höhle kriechen, wo ich meine Geräte habe, wo ich herumschrauben kann. Und da ist Ruhe, da stört mich niemand und da kann ich mich konzentrieren. Also so hat jeder seinen Ruheort, seinen Ort der Sehnsucht. In der Hoffnung, dass man dort zur Ruhe kommt. Ich habe auch so einen Ort. Das ist ein Bild, das wir auch in unserem Buch über das Essen verwendet haben. Das ist ein Bild, eines schönen Festes in einem schönen Garten, ein schönes Haus, Menschen, die man gerne hat, ein gutes Essen, ein guter Wein. Das ist doch der Inbegriff von Ruhe, oder? Der Inbegriff von Loslassen können, der Inbegriff von zur Ruhe kommen. Geschwister, und all das, was ich vorher gesagt habe, und auch das, ist nichts Schlechtes. Das werden wir im Himmel erleben. Das Hochzeitsmahl des Lammes. Die Sehnsucht ist da. Und die Verheißung ist auch da. Das einzige Problem, was wir haben, ist, dass wir hier in dieser Welt diese Ruhe nicht finden werden. Diesen Ruheort gibt es hier in dieser Welt nicht. Und wenn wir diesen persönlichen Ruheort zu einer Priorität für unser Leben machen, wenn wir dem nachjagen, wenn wir unserem Glück, unserer Glückseligkeit nachjagen, je mehr wir dem nachjagen, umso weniger werden wir es finden, weil wir immer wieder enttäuscht werden. Es geht nicht anders. Wir müssen enttäuscht werden, wenn wir glauben, hier unser Glück finden zu können. Und das Paradox, das Widersprüchliche im Reich Gottes ist jetzt das, dass wenn wir das Reich Gottes an die erste Stelle setzen, wenn wir das Reich Gottes zu unserer ersten Priorität machen, dann schenkt Jesus uns diese Ruhe. Jesus schenkt uns dort Ruhe und Frieden, wo wir sein Reich zur ersten Sache machen. Er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und all das wird euch hinzugefügt werden. Und das ist wahr. Das ist nicht nur ein Vers, der in der Bibel steht, sondern das ist wahr. Wenn wir nach dem Reich Gottes trachten zuallererst, dann wird Jesus uns alles andere dazu schenken, was wir zum Leben brauchen. Er spricht von Essen, er spricht von Kleidern, er spricht sogar von einer Familie, er spricht von Häusern. Alles Dinge, die wir uns eigentlich wünschen und die wir auch brauchen. Und das ist das Paradox des Reiches Gottes. Jesus sagt diesem Jünger, pass auf, wenn du mir nachfolgen willst, da musst du wissen, es gibt hier keinen Ruheort für dich in dieser Welt, sondern der Ruheort ist woanders. Und wir lesen nichts mehr von diesem Mann, der vorher so klar und deutlich gesagt hat, er will nachfolgen. Es kann leicht sein, dass er nicht mehr mitgekommen ist mit Jesus. Und jetzt kommen zwei weitere und auch denen will Jesus eine ganz wichtige Botschaft sagen. Er sprach aber zu einem anderen, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir zuerst hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Königreich Gottes. Sprach aber auch ein anderer, ich will dir nachfolgen, Herr. Zuerst aber erlaube mir Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Also eines kann ich sicher sagen, so kommt Jesus nicht zu arbeiten. Das ist, ich glaube, wir sehen immer klarer, dass es kein Wunder ist, dass es nur wenig Arbeiter gibt. Denn das, was Jesus diesen Menschen sagt, das ist hart. Das trifft unser Innerstes, unseres Menschseins. Und was wir bei diesen beiden Menschen, die Jesus nachfolgen wollen, sehen, sie haben eine höhere Priorität als das Reich Gottes. Der Erste will den Vater begraben. Wir wissen nicht ganz genau, was es bedeutet. Die Kommentatoren sagen dieses und jenes. Aber eines scheint ziemlich sicher zu sein. Es geht um mehr als nur um ein Begräbnis auszurichten. Es scheint um eine Nachfolgeregelung zu gehen, um eine Erbschaftsregelung zu gehen, die er vorher noch regeln will, bevor er Jesus nachfolgen kann. Wie lange wird das gehen? Welche Verpflichtungen muss er auf sich nehmen? Für diese Regelung. Welche Freiheit wird ihm bleiben, Jesus nachzufolgen? Und der Zweite sagt, er will zuerst Abschied nehmen. Auch hier sehen wir nicht ganz klar, was er damit meint. Wir sehen nur, was Jesus ihm sagt. Und Jesus kennt das Herz. Und Jesus sagt, pass auf, du blickst zurück. Und jeder, der zurückblickt, der dem nachtrauert, was er um des Reiches Gottes willen hinter sich lässt, ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Das ist wie ein Bauer, der zurückschaut, wenn er den Pflug lenken soll, dann kommt es nicht gut raus. Zurückblicken funktioniert im Reich Gottes nicht. Dieser Mann glaubt, seine Glückseligkeit woanders zu haben als im Reich Gottes. Das Reich Gottes ist ihm Mühe. So könnten wir das vielleicht zusammenfassen. Ja, und wir müssen uns fragen, so wie ich vorher gefragt habe, wo ist unser Ruheort, müssen wir uns fragen, was sind die Prioritäten in unserem Leben? An welcher Stelle steht für uns das Reich Gottes? Gibt es ein Zuerst? Gibt es etwas Wichtigeres? Und das kann jeder von uns prüfen, indem wir uns fragen, und das bitte ich auch darum, dass wir das tun, wofür setze ich meine Energie ein? Worüber spreche ich? Wenn das Herz voll ist, geht der Mund über, lesen wir in der Lutherbibel. Wofür setze ich meine Zeit ein? Wofür gebe ich mein Geld aus? Jesus sagt in der Bergpredigt, wo dein Schatz ist, dort wird auch dein Herz sein. Interessant. Unser Herz ist dort, wo das ist, was wir uns sehnlich wünschen. Und jeder von uns kann das prüfen, indem er sich fragt, wo ist mein Herz? Was ist mir wichtig? Wonach sehne ich mich? Und wenn es etwas ist, was höher ist als das Reich Gottes, dann bist du nicht geschickt, dann sind wir nicht geschickt für das Reich Gottes. Und wir sehen, dass Jesus wählerisch ist. Und darum hat es auch wenige Arbeiter. Das, was Jesus von seinen Nachfolgern will, ist übermenschlich. Und das bekenne ich hier. Es ist übermenschlich. Ich kann es nicht und ihr könnt es auch nicht. Daher, was ist die Lösung? Wie kommen wir dazu, dass wir Arbeiter für die Ernte, dass Jesus, jetzt sage ich schon wir, seht, wie sehr oft das falsche Denken in uns drinnen ist. Jesus muss sich um seine Arbeiter kümmern und er kümmert sich um seine Arbeiter. Er sendet seine Arbeiter aus. Und die Antwort ist ziemlich klar. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Das ist die Lösung. Und das ist für uns Menschen eine etwas demütigende Lösung. Wir hätten gern irgendein Manual, ein Handbuch über Rekrutierung für das Reich Gottes, 5 Schritte zum erfolgreichen Reich Gottes Arbeiter. Das würden wir gerne haben. Jesus sagt nein. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Darum geht es in erster Linie. Es gibt dann schon noch mehr Geschwister. Also nicht, dass sie mich da falsch versteht. Es gibt dann schon noch mehr, was Jesus möchte, was wir als Jünger untereinander uns Gutes tun und so weiter. Aber das steht zu Beginn, dass wir beten, dass der Herr Arbeiter aussendet. Geschwister, und es ist ein Wunder, jedes Mal, wenn ich erlebe, dass Jesus Menschen beruft, dass Jesus Menschen in ihrem tiefsten Innersten so sehr berührt, dass sie alles hinter sich lassen, um ihm nachzufolgen, das ist ein Wunder. Und du stehst davor und sagst, wow. Es sind Menschen, die Liebe Jesu erfahren haben. Wem viel vergeben wird, der liebt viel, sagt Jesus einmal zu einer Frau, beziehungsweise zu den Pharisäern, die sich lustig machen über eine Frau. Wem viel vergeben wird, der liebt viel. Und so sind es Jünger, sind das die Jünger und die Arbeiter für die Ernte, die ergriffen sind von der Liebe Gottes für sich selber, die erfahren haben, welch große Sünde Jesus ihnen vergeben hat. Wie er sie von der Macht der Sünde befreit hat. Wie sie ein neues Leben in Jesus bekommen haben. Und dann sagen sie, hier bin ich, sende mich. Wisst ihr, wer das gesagt hat? Jesaja hat es gesagt. Hier bin ich, sende mich. Und wisst, was vorher geschehen ist, bevor er das sagen konnte? Er musste gereinigt werden von dieser Gestalt auf dem Thron, Gott, der auf dem Thron Gottes sitzt. Er wurde gereinigt von seiner Sünde, heißt dort. Und dann sagt er, dann ist die Frage, wen soll ich senden? Und er sagt, hier bin ich, sende mich. Das bewirkt Jesus durch seinen Heiligen Geist in uns. Das können wir nicht machen. Was wir machen können, das ist beten. Bittet den Herrn der Ernte. Und das ist jetzt etwas ganz Wichtiges, Geschwister. Gebet ist nicht passiv. Gebet ist nicht passiv. Wenn ich das bete, dann bekenne ich zuallererst einmal, ich kann es nicht. Gott, du musst es machen. Das ist eine unglaubliche Erkenntnis, wenn ich diese Erkenntnis habe, dass ich es nicht kann, aber Gott kann es. Das drücke ich durch dieses Gebet aus. Es reicht nicht, dass ich sage, ich will. Gott muss es tun. Das Zweite, was ich im Gebet ausdrücke, ist, ich glaube, dass er es tut. Das ist ein Glaubensschritt. Ich glaube, dass Gott Arbeiter für seine Ernte, in seine Ernte aussendet und dass er sie beruft. Ich glaube durch das Gebet, dass die Ernte groß ist. Das muss ich hören. Ich bin kleingläubig. Aber in dem Gebet drücke ich aus, ja, Herr, die Ernte ist groß. Und dann ist dieses Gebet sehr gefährlich. Denn wenn wir dieses Gebet ernsthaft beten, kann es sein, dass Jesus sagt, du bist der Mann. Du bist derjenige, den ich aussenden will. Und darum ist es so wichtig, in die Stille zu gehen. In die Stille des Gebets, in die Stille der Wortbetrachtung, damit das Wort Gottes auf mich wirken kann, damit ich Gott bitten kann, damit Gott zu mir sprechen kann. Ein paar Verse später, nach unserem Vers, lesen wir die Geschichte von Martha und Maria, die Jesus in ihr Haus einladen. Martha arbeitet für Jesus, sie ist die Arbeiterin und sie beschwert sich, dass Maria nicht arbeitet. Maria sitzt zu den Füßen Jesu und hört zu. Und Jesus sagt, sie hat das bessere Teil erwählt. Wir müssen zuerst in die Stille gehen, um Gottes Reden hören zu können und ihm zu antworten in unserem Gebet. Und deswegen wollen wir gemeinsam beten. Darum bitte ich auch darum, dass wir am kommenden Mittwoch zusammenkommen und beten, dass der Herr Arbeiter aussende in seine Ernte. Deswegen möchte ich euch herausfordern, dass ihr euch Zeit nehmt für die Stille. Zeit nehmt für das Gebet, Zeit nehmt, Jesu Worte auf euch wirken zu lassen, sodass wir dieselbe Perspektive bekommen wie er, eine große Volksmenge von der ganzen Welt, aus allen Sprachen, allen Nationen. Und es soll unser Gebet sein, das ist mein Gebet, mein Wunsch am Beginn dieses Jahres, dass der Herr der Ernte uns ergreift. Dass wir innerlich bereit werden, uns ergreifen zu lassen. Und wir haben eine Vision ausgearbeitet. Und mein Gebet, mein Wunsch ist es, dass diese Vision kein Papiertiger wird, sondern dass es Leben wird, dass es umgesetzt wird in unseren Reihen. Ja, lassen wir uns fragen von Jesus, sind wir bereit? Bin ich bereit? Und Geschwister, wir sollen auch hier miteinander ins Gespräch kommen. Reden darüber, austauschen darüber. Und ich bin auch sehr gerne bereit dazu, dass wir über diese Fragen sprechen. Dass wir austauschen darüber, was könnte mein Platz sein? Was ist der nächste Schritt, den Jesus von mir will? Und ja, so bitte ich auch darum, dass sie zu mir kommt, aber auch zu anderen in der Gemeinde, Gemeindeleitung, und diese Fragen wirklich bewegen. Wir wollen uns auf eine große Ernte freuen. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Amen. Ich möchte nur kurz beten. Vater im Himmel, es ist ein gewaltiges Wort, das Jesus uns hier sagt. Wir sehen auch, dass nicht jeder genommen wird. Nicht jeder kann Arbeiter im Reich Gottes sein. Und doch kann jeder Arbeiter im Reich Gottes sein, der sich von dir, dem lebendigen Gott, berufen lässt, ergreifen lässt. Und darum beten wir, dass du mit Macht unter uns wirkst. Ja, wir sehnen uns danach, dass das Reich Gottes vor unseren Augen sichtbar wird. Im Kleinen, hier in Bülach. Du kannst es wirken, und darum bitten wir dich. Amen.